Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grave. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Sechster Teil.
Ungefähr 10 Tage nach Mrs. Churchills Tod wurde Emma eines Vormittags zu Mr. Weston hinuntergerufen, der keine 5 Minuten bleiben könne, aber unbedingt mit ihr sprechen müsse.
Können Sie irgendwann im Laufe des Vormittags zu uns nach Randalls kommen? Mrs. Weston möchte mit Ihnen sprechen. Sie muss mit Ihnen sprechen.
Geht es ihr nicht gut?
Doch, doch. Durchaus. Nur ein bisschen aufgeregt. Können Sie kommen?
Natürlich. Auf der Stelle, wenn Sie wollen. Wie könnte ich etwas abschlagen, worum so dringend gebeten wird? Aber was ist denn los? Ist sie auch wirklich nicht krank?
Sie können sich darauf verlassen. Aber keine weiteren Fragen. Ich habe meiner Frau versprochen, es ganz und gar ihr zu überlassen. Sie kann es Ihnen besser, schonend beibringen. Mhm. Seien Sie nicht ungeduldig, Emma. Sie werden es schon noch früh genug erfahren. Eine höchst unverständliche Angelegenheit. Aber
Psst, es mir schonend beibringen? Du lieber Gott, Mr. Weston, heraus mit der Sprache. Was könnte man mir schonend beibringen, das nicht mit meiner Familie zu tun hat?
Mein Ehrenwort, es hat nichts damit zu tun. Es betrifft Sie nämlich gar nicht.
Aber
es betrifft nur mich. Das heißt, hoffentlich.
Mr. Weston.
Kurzum, meine liebe Emma, Sie haben keine Ursache, beunruhigt zu sein. Ich will nicht sagen, dass es sich nicht um etwas Unangenehmes handelt.
Etwas
aber
Unangenehmes, aber
es könnte schlimmer sein. Wenn wir schnell gehen, sind wir bald in Randalls.
Vielleicht etwas Finanzielles? Frank wird von der Erbschaft ausgeschlossen. Nicht gerade wünschenswert, aber auch kein Anlass zum Verzweifeln.
War Ihr Sohn bei Ihnen?
Natürlich. Ja, natürlich. Wussten Sie das denn nicht? Naja, schon gut. Das macht nichts.
Mrs. Weston sah so elend aus und machte einen so verstörten Eindruck, dass Emmas Beklemmung wuchs.
Ich lasse euch jetzt allein, meine Liebe. Hinauszögern nützt nichts. Ich bin nicht weit weg, wenn du mich brauchst. Ich habe mein Wort gehalten. Sie ahnt nichts.
Was ist denn los? Liebe Freundin, es muss etwas sehr Unangenehmes sein. Sagen Sie mir sofort, was es ist. Ich war den ganzen Weg hierher auf die Folter gespannt. Erlösen Sie mich davon. Es wird auch Sie erleichtern, sich über Ihre Sorgen auszusprechen.
Hast du denn wirklich keine Ahnung? Kannst du, meine liebe Emma, kannst du denn gar nicht raten, worum es sich handelt?
Dass es mit Frank Churchill zusammenhängt, kann ich raten.
Du hast recht, es hängt mit ihm zusammen und ich werde es dir gleich sagen. Unsere Überraschung ist größer, als ich sagen kann. Er war hier, um mit seinem Vater über ein Thema zu sprechen, von einem Verhältnis zu berichten. Mehr als ein bloßes Verhältnis sogar. Eine Verlobung. Eine richtige Verlobung. Was wirst du bloß sagen, Emma? Was werden alle anderen sagen? Wenn bekannt wird, dass Frank Churchill und Miss Fairfax verlobt sind, ja, schon seit langem verlobt sind.
Jane Fairfax. Du lieber Gott. Ist das ihr Ernst? Das kann nicht ihr Ernst sein.
Sie haben sich im Oktober verlobt, und zwar in Weymouth, und haben es vor allen geheim gehalten. Keine Menschenseele wusste davon, weder die Campbells noch ihre oder seine Familie. Es ist so unfassbar, dass es mir nicht in den Kopf will. Und ich dachte, ich kenne ihn.
Die arme Harriet. Schon den ganzen Winter mit ihr verlobt? Schon bevor sie beide nach Highbury kamen?
Schon seit Oktober heimlich verlobt. Ich war betroffen, Emma, tief betroffen, und sein Vater auch. Sein Benehmen ist unverzeihlich.
Um es Ihnen, soweit ich kann, zu erleichtern, will ich Ihnen gestehen, dass sein Verhalten mir gegenüber nicht die Wirkung gehabt hat, die Sie befürchten. Ich will ehrlich zugeben, dass es am Anfang unserer Bekanntschaft eine Zeit gab, wo ich durchaus geneigt war, mich in ihn zu verlieben. Nein, wo ich in ihn verliebt war, aber zum Glück ist es vorübergegangen. Ich mache mir mindestens seit 3 Monaten nichts mehr aus ihm. Sie können mir glauben, Mrs. Weston, es ist die reine Wahrheit.
Liebste Emma, das ist ja... Nichts könnte mich glücklicher machen. Mr. Weston wird genauso erleichtert sein wie ich. Es war unser Lieblingswunsch, dass ihr Gefallen aneinander finden solltet, und wir waren auch davon überzeugt. Du kannst dir vorstellen, wie uns um deinetwillen zumute war.
Ich bin noch einmal davongekommen. Aber das spricht ihn nicht frei, Mrs. Weston. Was für ein Recht hatte er, hier den Ungebundenen zu spielen, wenn er doch mit Herz und Hand gebunden war? Was für ein Recht hatte er, mir den Hof zu machen? Woher wusste er, dass er nicht Unheil anrichtete? Woher wusste er, dass ich mich nicht in ihn verlieben würde? Und wie konnte sie solch ein Benehmen ertragen? Zusehen, wie er sich vor ihren Augen immer wieder um eine andere Frau bemüht, ohne sich zu empören? Das ist ein Grad von Seelenruhe, den ich weder begreifen noch respektieren kann.
Es hat Missverständnisse zwischen ihnen gegeben, Emma. Das hat er ausdrücklich gesagt.
Jane im Begriff, sich als Gouvernante zu verdingen. Wie konnte er es zulassen, dass sie sich eine Stellung sucht?
Er wusste nichts davon, Emma. In diesem Punkt kann ich ihn völlig freisprechen. Sie hatte die Entscheidung heimlich getroffen, ohne sie ihm mitzuteilen. Bis gestern. Es war diese Entdeckung ihrer Absichten, die ihn dazu veranlasste, sofort mit der Wahrheit herauszurücken, seinem Onkel alles zu gestehen, sich seiner Nachsicht anzuvertrauen und der elenden Geheimniskrämerei ein Ende zu bereiten, die schon so lange gedauert hatte. Lass uns nicht zu streng sein, liebe Emma. Wir wollen ihn nicht voreilig verurteilen. Sie müssen beide furchtbar gelitten haben unter diesem Gespinst von Heimlichkeit und Verschweigen.
Er scheint nicht gerade übermäßig darunter gelitten zu haben. Und wie hat sein Onkel überhaupt die Nachricht aufgenommen?
Sehr günstig. Er gab seine Zustimmung ohne alle Schwierigkeiten. Wenn man bedenkt, was sich in einer einzigen Woche bei den Churchills alles ereignet hat.
Naja, wir werden uns wohl nach und nach an den Gedanken gewöhnen. Und ich wünsche den beiden alles Gute. Aber in meinen Augen bleibt ihr Verhalten dabei ganz abscheulich. Was war es denn anderes als ein ganzes Netz von Heuchelei und Betrug? Sich unter uns zu mischen mit Beteuerungen von Offenheit und Ehrlichkeit und dann in heimlichem Einverständnis über uns alle zu Gericht zu sitzen. Sie haben selber Schuld, wenn sie gegenseitig etwas voneinander gehört haben, was nicht allzu angenehm war.
In dieser Hinsicht bin ich ganz unbesorgt. Ich bin ganz sicher, dass ich niemals dem einen über den anderen etwas erzählt habe, was nicht beide hätten hören können.
Sie haben Glück gehabt. Ihr einziger Schnitzer ist nur mir zu Ohren gekommen, als Sie glaubten, ein gewisser Freund von uns sei in die Dame verliebt.
Das stimmt.
Da haben Sie mir ja einen schönen Streich gespielt, lieber Mr. Weston. Wahrhaftig. Trauen Sie sich ruhig herein. Sie wollten wohl mein Talent zum Raten erproben?
Arme Harriet.
Arme Harriet. Sie wurde nun schon zum zweiten Mal das Opfer ihrer Fehlschlüsse und ihrer Schmeicheleien.
Gesunder Menschenverstand ist wohl nicht meine Stärke.
Sie musste sich zwar diesmal nicht den Vorwurf machen, ihr Gefühle nahegelegt zu haben, auf die Harriet vielleicht gar nicht gekommen wäre, aber sie hätte sie verhindern können.
Über Jane Fairfax muss ich mir keine Sorgen mehr machen.
Emma verstand jetzt, warum ihre Fürsorge auf so viel Ablehnung gestoßen war. Es war natürlich aus Eifersucht geschehen. In Janes Augen war sie eine Rivalin gewesen.
Ich muss Harriet die Wahrheit sagen.
Allem Ärger zum Trotz kam es Emma fast lächerlich vor, dass sie nun bei Harriet vor derselben unangenehmen und heiklen Aufgabe stand, die Mrs. Weston gerade bei ihr hinter sich hatte. Ihr Herz schlug schneller, als sie Harriets Schritt und Stimme hörte.
Miss Woodhouse, haben Sie so etwas Merkwürdiges schon mal gehört?
Was meinen Sie?
Die Sache mit Jane Fairfax. Haben Sie schon mal etwas so Merkwürdiges gehört? Ach so, Sie brauchen keine Angst zu haben, es zuzugeben, denn Mr. Weston hat es mir selbst erzählt. Ich habe ihn gerade getroffen. Er hat gesagt, dass es ein großes Geheimnis ist und ich es deshalb keinem außer Ihnen weitersagen soll. Aber er sagte, Sie wüssten es schon.
Was hat Mr. Weston Ihnen denn erzählt?
Oh, er hat mir alles erzählt. Dass Jane Fairfax und Mr. Frank Churchill heiraten werden und dass sie schon lange heimlich verlobt sind. So etwas Merkwürdiges. Hatten Sie eine Ahnung? Ja, sie, die Sie allen ins Herz sehen können.
Ich fange an meinem Talent zu zweifeln. Glauben Sie im Ernst, Harriet, ich hätte Sie, wenn auch nicht offen, in Ihren Gefühlen für ihn bestärkt, wenn ich geahnt hätte, dass er zur gleichen Zeit in eine andere Frau verliebt ist? Ich hätte Sie doch entsprechend gewarnt.
Mich? Warum sollten Sie mich warnen? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich mir etwas aus Mr. Frank Churchill mache.
Ich freue mich, dass Sie so tapfer über das Thema reden, aber es ist nicht lange her, wo Sie mir angedeutet haben, Sie hätten etwas für ihn übrig.
Für ihn? Nie, nie. Liebe Miss Woodhouse, wie konnten Sie mich so missverstehen?
Harriet, was soll das heißen? Missverstehen? Du lieber Himmel, was soll das bloß heißen?
Mein Geschmack ist hoffentlich nicht so schlecht, dass ich mich in Frank Churchill verliebe, der neben ihm ein Niemand ist. Und dass Sie mich so falsch verstanden haben, ist erstaunlich. Wenn ich nicht geglaubt hätte, dass Sie mit meiner Wahl ganz und gar einverstanden waren und mir Mut machen wollten, dann hätte ich es nicht gewagt, meine Gefühle. Dann wäre es mir nicht im Traum eingefallen. Aber wenn Sie, die Sie ihn schon so lange kennen...
Harriet, wir wollen diesmal offen sein, damit wir uns nicht wieder missverstehen. Sprechen Sie etwa von Mr. Knightley?
Ja, natürlich. Von wem denn sonst? Und ich glaubte, Sie wüssten es. Als wir über ihn sprachen, war es doch ganz eindeutig.
Ich könnte beinahe schwören, dass Sie seinen Namen genannt haben. Ich weiß genau, dass von dem Gefallen die Rede war, den Mr. Frank Churchill Ihnen getan hat, als er Sie bei dem Überfall verteidigte. Sie waren so begeistert und dankbar und erwähnten sogar, was Sie empfanden, als Sie ihn zu Ihrer Rettung auf sich zukommen sahen.
Ach du liebe Güte, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Aber ich dachte dabei an einen viel köstlicheren Augenblick. Ich dachte daran, wie Mr. Knightley kam und mich zum Tanzen aufforderte, als Mr. Elton nicht mit mir tanzen wollte und kein anderer Partner mehr frei war. Das war die gute Tat. Das war der Edelmut und die Großherzigkeit. Das war der Gefallen, der mir die Augen darüber öffnete, wie unendlich überlegen er jedem anderen Menschen auf der Welt ist.
Guter Gott, das ist ein höchst unglückliches, ein höchst beklagenswertes Missverständnis. Was nun?
Sie hätten mir also nicht zugeredet, wenn Sie mich richtig verstanden hätten. Aber so ist es jedenfalls besser, als wenn es der andere gewesen wäre. Und jetzt, es ist ja immer noch möglich.
Wissen Sie, ob Mr. Knightley Ihre Gefühle erwidert?
Ja, das weiß ich.
Warum war es so viel schlimmer, wenn Harriet in Mr. Knightley statt in Frank Churchill verliebt war? Warum war es so unerträglich, wenn Harriet auf eine Erwiderung ihrer Gefühle hoffte?
Mr. Knightley darf keine andere heiraten.
Sie sah auf einmal alles mit einer Klarheit, mit der sie vorher nicht gesegnet gewesen war.
Mr. Knightley darf keine andere heiraten. Als mich?
Ein Quäntchen Selbstachtung, trotz all dieses Versagens. Einige Besorgtheit um ihren Eindruck auf Harriet und ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl ihr gegenüber, denn Harriet hatte ja nichts getan, bewogen sie, ihre Erregung zu verbergen und sich Harriet wieder zuzuwenden. Harriet hatte auf eine Aufforderung nur gewartet.
Wenn Sie nicht gewesen wären. Sie haben mir geraten, sein Verhalten zum Maßstab zu nehmen, und das habe ich getan. Aber unterdessen glaube ich fast, dass ich ihn verdiene. Und dass es gar nicht wunderbar ist, wenn er mich nimmt.
Harriet, ich will nur so viel sagen. Mr. Knightley würde nie und nimmer einer Frau absichtlich das Gefühl geben, er empfinde etwas für sie, wenn das nicht der Fall ist.
Nur die nahenden Schritte ihres Vaters verschonten Emma vor weiteren Ausbrüchen der Begeisterung und Zärtlichkeit, die in diesem Augenblick eine furchtbare Strafe für sie gewesen wären.
Ich gehe lieber ganz schnell. Ich könnte mich vor Mr. Woodhouse nicht beherrschen.
Oh Gott, wenn ich ihr doch nie begegnet wäre.
Wie sollte sie das alles begreifen? Wie kläglich sie versagt, wie böse andere ihr, wie viel böser sie sich selbst mitgespielt hatte. Diese Blindheit von Herz und Verstand. Und wann hatte sein Einfluss, dieser große Einfluss, auf sie begonnen? Wann hatte er den Platz in ihrem Herzen eingenommen, den für kurze Zeit Frank Churchill innegehabt hatte? Sie verglich die beiden und begriff, dass es keinen Augenblick gegeben hatte, in dem ihr nicht Mr. Knightley als der unendlich Überlegene erschienen war oder ihr nicht an seiner Zuneigung unendlich viel mehr gelegen hätte. Sie begriff, dass sie sich selbst betrogen hatte, dass sie ihr Herz gar nicht kannte, als sie sich etwas anderes einbildete und danach handelte.
Ich habe mir zu keinem Zeitpunkt etwas aus Frank Churchill gemacht. Alles Selbsttäuschungen, Irrtümer, Fehler über Fehler, Eitelkeit, unverzeihliche Anmaßungen.
Sie hatte Harriet, sich selbst und auch Mr. Knightley ins Unglück gestürzt. Sollte diese unpassendste aller Verbindungen zustande kommen, dann musste sie sich den Vorwurf gefallen lassen, die Ursache davon zu sein.
Hätte ich nicht Harriets Selbstbewusstsein derartig gestärkt, hätte ich sie doch dort gelassen, wo sie hingehörte. Hätte ich sie nicht gehindert, mit Mr. Martin glücklich zu werden. Oh, diese Dummheit nicht mit Worten zu beschreiben. Ohne mich hätte er Harriet nie kennengelernt. Mr. Knightley und Harriet Smith. Was für ein Aufstieg für sie. Was für ein Abstieg für ihn.
Woher nahm Harriet die Anmaßung, ihre Augen zu Mr. Knightley zu erheben? Wie konnte sie es wagen?
Wenn aus Harriets Demut jetzt Hochmut geworden ist, dann ist das mein Werk.
Es musste ihr sehnlicher Wunsch sein, dass Harriet enttäuscht würde. Erst jetzt, wo der Verlust ihr drohte, wurde Emma sich darüber klar, wie sehr ihr Glück davon abhing, in Mr. Knightleys Leben den ersten Platz einzunehmen. Die erste in seiner Achtung und Gunst zu sein. Denn lange, sehr lange, so erkannte sie, war sie die erste gewesen.
Überzeugt, dass diese Rolle nur mir zusteht, habe ich sie gedankenlos einfach hingenommen.
Sie war oft nachlässig und launisch gewesen, hatte seinen Rat in den Wind geschlagen oder ihm sogar mutwillig widersprochen. Und doch hatte er sie aus Familiensinn, Gewohnheit und menschlicher Überlegenheit geliebt und sich um sie von Kindesbeinen an gekümmert, mit dem Ziel, sie zu bilden und in der Absicht, sie vor Fehlern zu bewahren, worin ihn weit und breit niemand unterstützt hatte. Und sie wusste, dass er sie trotz all ihrer Fehler gern hatte. Durfte sie nicht sogar sagen, sehr gern hatte?
Könnte ich mich darauf nur verlassen, dass er niemals heiratet, dann wäre ich vollständig zufrieden. Wenn er nur der alte Mr. Knightley bliebe. Eine Ehe kommt für mich ohnehin nicht in Frage, selbst wenn er mich darum bäte. Das bin ich meinem Vater schuldig.
Mr. Knightley wurde jeden Tag zurückerwartet. Bald hatte sie die Möglichkeit, ihn zu beobachten. Erschreckend bald, wenn sie es sich klar machte. Bis dahin wollte sie Harriet aus dem Weg gehen. Sie schrieb ihr deshalb freundlich, aber bestimmt, sie bitte sie, vorübergehend nicht nach Hartfield zu kommen. Harriet fügte sich und stimmte zu.
Geht es dir nicht gut, Emma?
Doch, ausgezeichnet. Mir geht es immer gut, wie Sie wissen.
Mrs. Weston, die von dem Besuch bei ihrer zukünftigen Schwiegertochter berichtete, gab Emmas unerfreulichen Gedanken neue Nahrung. Von allen Ärgernissen, die Jane Fairfax seit ihrer Ankunft in Highbury das Leben schwer gemacht hatten, musste sie selbst eins der schlimmsten gewesen sein. Sie musste ihr als ständige Widersacherin erschienen sein. Sie waren vermutlich niemals zu dritt zusammen gewesen, ohne dass sie Jane auf jede denkbare Art und Weise ihren inneren Frieden geraubt hatte.
Wie muss sie beim Ausflug nach Box Hill gelitten haben? Mein Gott. Wie peinlich.
Der Abend dieses Tages war lang und melancholisch in Hartfield. Das Wetter machte die Trübsal nur noch schlimmer. Ein kalter, stürmischer Regen setzte ein und vom Juli war nichts zu spüren an den Bäumen und Büschen, die der Wind entblätterte. Und die Länge des Tages zog diesen grausamen Anblick nur hinaus.
Wie trostlos.
Sie fühlte sich an Mrs. Westons Hochzeitstag erinnert. Aber damals war Mr. Knightley nach dem Tee hereingekommen und hatte allen Trübsinn zerstreut. Ach.
Sie werden mich alle verlassen. Mrs. Weston erwartet ein Kind. Das wird ihnen mehr am Herzen liegen als ich. Frank Churchill und Jane Fairfax heiraten und lassen sich in Anscombe nieder.
Alle, an denen ihr lag, würden sie verlassen. Und wenn Mr. Knightley nicht mehr abends zu seiner Entspannung käme? Und wenn sie ihn gar um Harriets Willen verlöre?
Ach, ich werde mich künftig klüger verhalten. Ich werde vernünftiger sein.
Am folgenden Vormittag war das Wetter beinahe unverändert. Und die gleiche Einsamkeit und Melancholie herrschten in Hartfield. Aber am Nachmittag klarte es auf, der Wind ließ nach, die Wolken verzogen sich, die Sonne kam zum Vorschein. Es war wieder Sommer. Mit all dem Tatendrang, den eine solche Veränderung mit sich bringt, beschloss Emma, nach draußen in den Garten zu gehen. Sie hatte dort, erfrischt und etwas erleichtert, ein paar Runden gemacht, als sie Mr. Knightley durch das Gartentor auf sich zukommen sah. Das »Wie geht's?« klang auf beiden Seiten zurückhaltend und gezwungen.
»Wie geht es dir, Emma?«
»Danke, gut. Und Ihnen, Mr. Knightley?«
Sie fragte nach ihren gemeinsamen Verwandten.
»Gut.«
»Es ging allen gut.«
»Gut.«
»Wann hatte er Sie verlassen?« »Erst heute Morgen.«
»Heute Morgen erst.«
»Es musste ein regnerischer Ritt gewesen sein.«
»Ja.«
»Ja.«
»Regnerisch.«
Offenbar wollte er sie auf ihrem Spaziergang begleiten, aber er schwieg. Sie bemerkte, dass er sie oft ansah und versuchte, ihr voll ins Gesicht zu sehen, was ihr gar nicht lieb war.
Vermutlich will er mit mir über Harriet sprechen. Ich kann das nicht. Damit muss er schon selbst beginnen.
Es hat sich in ihrer Abwesenheit etwas ereignet, was sie überraschen wird.
So? Was denn?
Etwas durch und durch Erfreuliches. Eine Hochzeit.
Wenn du Miss Fairfax und Frank Churchill meinst, das habe ich schon gehört.
Ach, na, für sie war es sicher keine so große Überraschung, denn sie hatten die beiden ja schon lange im Verdacht. Ich habe nicht vergessen, dass sie mich seinerzeit gewarnt haben. Wenn ich nur darauf gehört hätte, aber ich bin wohl mit Blindheit geschlagen gewesen.
Die Zeit, meine liebste Emma. Die Zeit wird die Wunde heilen. Deine große Einsicht, deine Fürsorge für deinen Vater, ich weiß, das wird dich nicht...
Sie spürte, wie er ihren Arm durch seinen schob und gegen sein Herz drückte und hörte ihn stockend mit unterdrückter Stimme sagen...
Die Empfindungen der herzlichsten Freundschaft.
Entrüstung.
Entrüstung.
Ein Schuft ersten Ranges.
Schuft ersten Ranges.
Das ist sehr nett gemeint. Aber Sie irren sich und ich muss Sie berichtigen. Ich brauche dieses Mitleid gar nicht.
Tatsächlich nicht? Emma? Nein, ich verstehe dich, verzeih, ich freue mich, dass du wenigstens das sagen kannst. Man braucht ihm nicht nachzutrauern und ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, bis nicht nur dein Verstand das erkennt. Er ist eine Schande für das männliche Geschlecht. Und nun soll er auch noch obendrein mit dieser bezaubernden jungen Frau belohnt werden.
Mr. Knightley, ich kann Sie nicht in Ihrem Irrtum lassen. Ich habe mich auf törichte Weise dazu hinreißen lassen, viele Dinge zu sagen und zu tun, die zu unerfreulichen Spekulationen über mich herausgefordert haben. Mein Verhalten hat den falschen Eindruck erweckt. Ich schäme mich dafür, gestehen zu müssen, dass ich die betreffende Person nie geliebt habe. Ich habe zur Verteidigung meines Benehmens nur wenig zu sagen, denn wie erfinderisch ich auch die Gründe darzustellen weiß, Sie alle haben letzten Endes nur eine Wurzel. Ich fühlte mich in meiner Eitelkeit geschmeichelt. Ich genoss seine Aufmerksamkeit. In letzter Zeit allerdings, schon eine ganze Weile, hatte ich nicht mehr den Eindruck, dass sie etwas bedeuteten. Ich hielt sie eher für eine Gewohnheit, ein Spiel, das mich zu nichts verpflichtete. Er hat mich hintergangen, aber ich bin heil davongekommen. Ich habe ihn nie geliebt. Und jetzt kann ich sein Betragen sogar einigermaßen verstehen. Ich war nur der Vorwand, hinter dem er seine Verbindung mit einer anderen verbarg. Ich war sein Mittel, um alle anderen zu blenden. Und keiner war so blind wie ich. Nur war ich in Wirklichkeit gar nicht blind. Und das war mein Glück.
Ich habe nie viel von Frank Churchill gehalten, aber ich habe keinen Grund, ihm übel zu wollen. Er hat das Große losgezogen. So früh im Leben. Mit 23, eine Zeit, in der ein Mann, wenn er sich schon eine Frau wählt, meist schlecht wählt. Mit 23, solch eine bezaubernde Frau. Ebenbürtig in allem. Bis auf eins, und auch dieses eine kann sein Glück nur erhöhen, denn er darf ihr die Annehmlichkeiten des Lebens bieten, die ihr fehlen. Und wenn er das kann und ihre Liebe über jeden Zweifel erhaben ist, ist er tatsächlich der glücklichste Mann unter der Sonne. Frank Churchill ist ein Glückskind. Er hat alle missbraucht und alle warten nur darauf, ihm zu vergeben. Er ist wirklich ein Glückskind.
Das klingt, als ob Sie ihn beneiden.
Ich beneide ihn auch, Emma. In einer Hinsicht gibt er mir dazu Anlass.
Jetzt kommt er gleich auf Harriet. Themenwechsel.
Und du willst nicht wissen, warum ich ihn beneide? Ich sehe, du bist entschlossen, nicht neugierig zu sein. Das ist klug von dir. Aber ich kann es mir nicht leisten, klug zu sein, Emma. Ich muss dir erzählen, was du mich nicht fragst, obwohl ich es vielleicht im nächsten Augenblick ungesagt machen möchte.
Dann sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Nehmen Sie sich etwas mehr Zeit. Überlegen Sie. Verpflichten Sie sich zu nichts.
Danke.
Ich muss ihm doch zuhören. Ich muss.
Emma konnte den Gedanken nicht ertragen, ihm wehgetan zu haben. Er wollte sie ins Vertrauen ziehen, sie vielleicht um Rat bitten. Koste es, was es wolle. Sie würde zuhören.
Du willst hineingehen, nehme ich an.
Nein. Ich würde gerne noch einen Rundgang machen. Ich habe Sie gerade sehr unhöflich unterbrochen, Mr. Knightley. Und Ihnen wehgetan, fürchte ich. Aber wenn Sie das Bedürfnis haben, mit mir als Freundin offen zu sprechen oder mich um meine Meinung über etwas zu bitten, das Ihnen am Herzen liegt, als eine Freundin stehe ich Ihnen natürlich immer zur Verfügung. Ich höre zu, ganz gleich, worum es sich handelt. Ich werde Ihnen ganz offen meine Meinung sagen.
Als Freundin. Emma, ich fürchte, das ist so ein Wort. Nein, ich habe nichts zu sagen. Andererseits, ich bin schon zu weit gegangen, um ein Geheimnis daraus zu machen. Emma, ich nehme dein Angebot an und frage dich als Freundin. Sag mir, habe ich denn gar keine Aussicht auf Erfolg?
Er brach ab und sah sie so ernsthaft an, wie seine Frage klang.
Meine liebste Emma, denn du wirst mir immer die Liebste sein, ganz gleich, was der Ausgang dieses Gesprächs ist. Meine teuerste, geliebteste Emma. Sag es mir auf der Stelle. Sag nein, wenn es denn sein muss. Du schweigst. Dann will ich für den Augenblick nicht weiter in dich dringen.
Ich träume.
Ich kann keine Reden halten, Emma. Wenn ich dich weniger liebte, könnte ich vielleicht mehr darüber reden, aber du kennst mich ja, du hörst von mir nichts als die Wahrheit. Ich habe dir Vorwürfe gemacht und dich zurechtgewiesen. Und du hast es ertragen, wie keine andere Frau in England es ertragen hätte. Aber du verstehst mich schon, ja, nicht wahr? Du verstehst meine Gefühle und wirst sie erwidern, wenn du kannst. Für den Moment bin ich damit zufrieden, nur einmal deine Stimme zu hören.
Er liebt mich. Mich? Harriet bedeutet ihm nichts. Alles war ein Irrtum. Wenigstens weiß er nichts davon. Das soll auch so bleiben. Mehr kann ich nicht für dich tun, arme Harriet.
Zu solch heroischen Gefühlen, die sie dazu hätten veranlassen können, ihn zu beschwören, seine Liebe von ihr auf Harriet als die bei weitem würdigere von beiden zu übertragen oder ihn sogar in schlichter Erhabenheit ein für allemal ohne jede Begründung abzuweisen, weil er ja nicht beide gleichzeitig heiraten konnte. Dazu konnte sich Emma nicht durchringen.
Was soll ich jetzt sagen? Oh, Mr. Knightley.
Was sollte sie sagen? Natürlich, was sich gehörte. Eine Dame weiß, was sich gehört. Sie gab ihm zu verstehen, dass kein Anlass zur Verzweiflung bestehe und sie gern mehr von ihm hören wolle.
Ich will Ihnen zuhören. Sie ahnen ja nicht, wie.
Sie hatte sich gleich zu Anfang geweigert, ihn anzuhören. Der Umschwung kam dann ein bisschen plötzlich. Ihr Vorschlag, noch einen Rundgang zu machen, die Unterhaltung wieder aufzunehmen, die sie doch gerade beendet hatte, war eigentlich etwas ungewöhnlich. Sie sah selber ein, wie inkonsequent es war, aber Mr. Knightley war so liebenswürdig, darüber hinwegzusehen und keine weiteren Erklärungen zu verlangen.
Aber gern, liebste Emma.
Fahren Sie bitte fort, Mr. Knightley.
Innerhalb einer halben Stunde war er vom Zustand völliger Niedergeschlagenheit in eine Stimmung versetzt worden, die dem vollkommenen Glück so ähnlich sah, dass sie keinen anderen Namen verdiente. Ihr Stimmungswechsel war ähnlich. Sie befand sich in einem köstlichen Glücksrausch. Diese eine halbe Stunde hatte ihnen beiden die kostbare Gewissheit gegeben, dass sie geliebt wurden. Hatte bei ihnen in gleichem Maße Ahnungslosigkeit, Eifersucht und Misstrauen ausgeräumt.
Eigentlich ist dieser Frank Churchill doch ein prächtiger Bursche. Was hatte ich nur gegen ihn?
Wie völlig anders als die, mit denen sie hinausgegangen war, waren die Empfindungen, mit denen Emma ins Haus zurückkehrte. Sie setzten sich zum Tee mit Mr. Woodhouse.
Hoffentlich haben Sie sich auf dem langen Ritt keine Erkältung zugezogen, Mr. Knightley. Es war ja ein abscheuliches Wetter.
Der arme Mr. Woodhouse ahnte ja nicht, was sich in der Brust des Mannes gegen ihn zusammenbraute, den er so herzlich willkommen hieß und den er, ohne die leiseste Ahnung von dem drohenden Unheil, ohne den geringsten Argwohn, so besorgt fragte, ob er sich von dem Ritt auch keine Erkältung geholt habe. Hätte er ihm ins Herz sehen können, dann wäre ihm seine Lunge völlig gleichgültig gewesen.
Ich werde Papa niemals verlassen. Solange er lebt, wird es bei der Verlobung bleiben.
Wie sie Harriet am besten helfen, ihr unnötigen Kummer ersparen, ihr Abbitte tun, ihr nicht als Feindin erscheinen konnte, blieb ein schwieriges Problem. Sie beschloss, jedes weitere Zusammentreffen mit ihr in Hartfield zu vermeiden und ihr alles Nötige per Brief zu berichten. Und sie entschied sich, Harriet eine Einladung von Isabella zu vermitteln. Ein paar in London verbrachte Wochen würden ihr Ablenkung bieten. Am nächsten Morgen, Emma hatte eben an Harriet geschrieben, wurde ihr ein sehr dicker Brief von Mrs. Weston überreicht. Sie konnte sich denken, was er enthielt und verwünschte es, ihn lesen zu müssen. Sie war jetzt mit Frank Churchill versöhnt. Sie wollte keine Erklärungen mehr. Sie wollte nur mit ihren eigenen Gedanken allein bleiben.
Mit der größten Freude, meine liebe Emma, schicke ich dir den beigefügten Brief. Ich weiß, du wirst ihm volle Gerechtigkeit widerfahren lassen und zweifle nicht an seiner positiven Wirkung.
Meine liebe Mrs. Weston, Sie werden diesen Brief schon erwarten.
Mit der größten Achtung und der herzlichsten Freundschaft erwähne ich Miss Woodhouse. Mein Vater findet vielleicht, ich sollte hinzufügen, mit der tiefsten Zerknirschung.
Also musste sie sich doch durch Frank Churchills Brief hindurchquälen, musste aber feststellen, dass jede Zeile, die sich auf sie bezog, interessant und fast jede schmeichelhaft war.
Ein paar Worte, die er gestern fallen ließ, gaben mir seine Meinung deutlich zu erkennen und ich gebe zu, dass ich einige Vorwürfe verdiene. Ich kann nicht leugnen, dass Miss Woodhouse offensichtlich der Gegenstand meiner Aufmerksamkeit war, aber...
Aber wäre ich nicht von ihrer Gleichgültigkeit überzeugt gewesen, dann hätten egoistische Motive mich nicht dazu getrieben, weiterzugehen. Liebenswert und charmant, wie Miss Woodhouse ist, machte sie nie den Eindruck auf mich, als verliebe sie sich leichtfertig.
Charmant.
Und dass sie in keiner Weise in Gefahr war, sich in mich zu verlieben, war ebenso sehr meine Überzeugung wie mein Wunsch.
Gleich zu Anfang eine Menge Komplimente, aber das ist so seine Art.
Lies doch bitte weiter.
Wir schienen uns zu verstehen. Ich erinnere mich, dass ich ihr einmal fast die Wahrheit gestanden hätte, als ich mich von ihr verabschieden kam. Und ich bildete mir dabei ein, dass sie nicht ohne Verdacht war und dass sie mich seitdem durchschaut hat. Wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Vielleicht hat sie nicht die ganze Geschichte erraten, aber bei ihrem Scharfsinn muss sie sie teilweise geahnt haben. Sie hat mehrfach Andeutungen gemacht. Ich erinnere mich, wie sie mir bei dem Ball erzählte, ich müsse Mrs. Elton dankbar sein für ihre Aufmerksamkeit Miss Fairfax gegenüber. Sprechen Sie mich in diesem Punkt frei. Und erlangen Sie für mich, sobald es Ihnen angebracht erscheint, den Freispruch und die guten Wünsche eben dieser Emma Woodhouse. für die ich so viel brüderliche Zuneigung hege, dass ich sie gern ebenso tief und so glücklich verliebt sehen möchte wie mich selbst.
Sich einzubilden, dass du sein Geheimnis durchschaut hast. Natürlich, selbst den Kopf voller Hintergedanken und daher vermutet er sie auch bei anderen. Geheimniskrämerei und Intrige, wie sie das Vertrauen untergraben. Liebe Emma, beweist das nicht immer mehr den Wert von Wahrheit und Aufrichtigkeit in unserem Umgang miteinander?
Oh, wenn er wüsste.
Lass uns weiterlesen.
Über das viel beredete Klavier, das Klavier muss ich nur so viel sagen, dass Miss Fairfax, die mir niemals erlaubt hätte, es ihr zu schicken, wenn ich ihr die Wahl gelassen hätte, absolut nichts davon wusste.
Das Klavier. Was für ein kindischer Plan. So handelt nur ein sehr junger Mann, zu jung, um darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht die Unannehmlichkeit das Vergnügen bei Weitem überwiegt. Er hat sie immer wieder in eine äußerst schwierige und peinliche Lage gebracht.
Nein, lies weiter. Du wirst gleich feststellen, wie sehr auch er leidet.
Das will ich hoffen. Anscheinend hat er wirklich darunter gelitten, sie krank zu finden.
Wir sind versöhnt.
Ich zweifle nicht, dass er sehr an ihr hängt.
Sind uns näher.
Gut.
Viel näher als je zuvor.
Ich hoffe, er weiß den Wert dieser Versöhnung recht lange zu schätzen. Sehr großzügig mit seinen tausend und abertausend Dankeschön.
Glücklicher, als ich verdiene.
Wohl wahr. Endlich eine Selbsterkenntnis.
Du bist anscheinend mit dem Brief nicht so zufrieden wie ich. Aber etwas muss er doch dein Urteil über ihn positiv beeinflusst haben. Das hoffe ich jedenfalls.
Ja, doch, das hat er. Da er offenbar Miss Fairfax ehrlich zu lieben scheint. Und jetzt möchte ich gern von etwas anderem sprechen. Mir liegt so sehr das Wohlergehen einer anderen Person am Herzen, dass ich nicht länger an Frank Churchill denken kann. Seit ich dich gestern verließ, habe ich intensiv über ein Thema nachgedacht.
Dann nannte er das Thema. Er brachte es in schlichtem, ungestelztem, gepflegtem Englisch vor, wie Mr. Knightley es sogar der von ihm geliebten Frau gegenüber verwendete. Wie er um ihre Hand anhalten könne, ohne das Glück ihres Vaters zu zerstören. Emma hatte die Antwort schon beim ersten Wort parat. Solange ihr geliebter Vater lebe, komme eine Veränderung ihrer Lebensumstände auf keinen Fall in Frage.
Ich werde ihn niemals verlassen.
Er akzeptierte nur einen Teil ihrer Antwort. Mr. Woodhouse und Hartfield verlassen? Eine solche Verpflanzung würde die Behaglichkeit, wenn nicht gar das Leben des Vaters gefährden. Man sollte es erst gar nicht versuchen. Stattdessen sollten sie mit ihm in Hartfield leben.
Und so wird, trotz veränderter Umstände, Hartfield auch nach unserer Heirat sein Zuhause bleiben.
Emma wusste, dass er durch das Verlassen Donwells ein großes Opfer brachte. Und dass das Zusammenleben mit ihrem Vater viel, unendlich viel Rücksicht erforderte. Sie spürte all die Liebe, die sich in diesem Vorschlag ausdrückte. Ohne die Sorge um Harriet wäre sie fast zu glücklich gewesen. Aber je strahlender ihre Zukunft aussah, desto trüber wurden die Aussichten ihrer Freundin, die nun sogar von dem behaglichen Familienkreis in Hartfield schon aus Gründen mildtätiger Vorsicht, ausgeschlossen werden musste. Mit der Zeit würde Mr. Knightley sicher vergessen, also ersetzt werden. Aber Mr. Knightley würde mit seinem zartfühlenden Benehmen, anders als Mr. Elton, nicht dazu beitragen, den Erfolg der Kur zu beschleunigen. Und
es ist wirklich zu viel verlangt, dass sie sich innerhalb eines Jahres an drei Männer verliebt.
Selbst von Harriet.
Ich muss dir etwas erzählen, Emma. Eine Neuigkeit.
Gut oder schlecht?
Ich weiß nicht, es kommt darauf an.
Oh, dann sicher gut. Ich sehe es deinem Gesicht an. Du versuchst dir ein Lächeln zu verkneifen.
Ich fürchte sehr, meine liebe Emma, dass du nicht mehr lächeln wirst, wenn du sie gehört hast.
Wirklich? Aber warum denn? Ich kann mir kaum denken, dass etwas, was dich freut oder belustigt, mich nicht auch freuen oder belustigen würde.
Es gibt ein Thema. Ich hoffe nur eins, bei dem wir nicht gleicher Meinung sind. Kommst du nicht darauf? Erinnerst du dich nicht? Harriet Smith.
Bei dem Namen schoss Emma das Blut in die Wangen.
Hast du etwa heute Vormittag schon selbst von ihr gehört? Ich glaube fast, du weißt schon alles.
Nein, keineswegs. Ich weiß nichts. Erzähl es mir bitte.
Ich sehe, du bist auf das Schlimmste vorbereitet und es ist auch schlimm genug. Harriet Smith heiratet Robert Martin.
Nein, das kann nicht sein.
Doch, bestimmt. Ich habe es von Robert Martin selbst. Er hat mich vor einer knappen halben Stunde verlassen.
Unglaublich.
Ich heirate niemals.
Ich habe befürchtet, dass du dagegen sein würdest. Liebe Emma, könnten unsere Meinungen doch nur übereinstimmen. Aber das wird mit der Zeit schon kommen, hoffe ich.
Du missverstehst mich. Du missverstehst mich völlig. Ich bin nicht unglücklich über das Ereignis. Ich kann es nur nicht glauben. Du willst doch wohl nicht sagen, dass Harriet Smith Robert Martin erhört hat. Du willst doch wohl nicht sagen, dass er ihr noch einmal einen Heiratsantrag gemacht hat. Du lieber Himmel. Nein, diese Harriet. Danke. Danke.
Als Vorwand, um ihr Gesicht abwenden und Entzücken und Belustigung verbergen zu können, musste sie ihren Handarbeitskorb zu Hilfe nehmen.
Emma, mein Schatz. Ich fürchte, die Angelegenheit bedrückt dich doch mehr, als du erwartet hast. Seine soziale Stellung ist ein Nachteil, aber du musst es mit den Augen deiner Freundin sehen. Und ich verbürge mich dafür, dass du mehr von ihm halten wirst, wenn du ihn erst besser kennst.
Du brauchst dich nicht anzustrengen, mir die Verbindung schmackhaft zu machen. Ich finde, Harriet hat es ausgezeichnet getroffen. Ich habe nur vor Überraschung geschwiegen.
Wie schön, das zu hören. Ist es wirklich so?
Es war eine Tatsache, wie Emma zugeben musste, dass Harriet nie aufgehört hatte, Robert Martin gern zu haben und seiner beharrlichen Liebe nicht hatte widerstehen können.
Ich wünsche Harriet und Mr. Martin von Herzen alles Gute. Was war ich verbohrt damals? Ich gelobe hiermit, aus meinen begangenen Dummheiten zu lernen, Mr. Knightley.
Das Rätsel von Harriets Herkunft hat sich auch aufgelöst. Sie ist die Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns, dem es sehr auf Diskretion ankam. Der Verbindung mit Mr. Martin hat er zugestimmt.
Das also war das blaue Blut, das nach Emmas bisheriger fester Überzeugung in Harriets Adern floss und den gesellschaftlichen Makel der Unehelichkeit durch Adel hätte verdecken können. Den Platz in ihren Gedanken, den bisher Harriet eingenommen hatte, musste Emma nun einer noch größeren Sorge einräumen.
Wie soll ich es nun Papa beibringen?
Sie hatte beschlossen, die Enthüllung zu verschieben, bis Mrs. Weston die Geburt heil überstanden hätte, um niemanden durch zusätzliche Aufregungen zu beunruhigen. Inzwischen hatte Mrs. Weston, wie so sehr von ihr gewünscht, ein kleines Mädchen zur Welt gebracht.
Es wäre auch ein wahrer Jammer gewesen, wenn eine so gute Lehrerin wie Mrs. Weston ihre Fähigkeiten nicht noch einmal hätte anwenden können. Sie wird die kleine Adelaide noch mehr verwöhnen als dich. Und fest davon überzeugt sein, dass sie gar nicht verwöhnt. Darin besteht wahrscheinlich der einzige Unterschied.
Das arme Kind. Was soll bloß aus ihr werden?
Nichts besonders Schlimmes. Das Schicksal von Tausenden. Sie wird als Kind unausstehlich sein und langsam zur Einsicht kommen, wenn sie älter wird. Ich verliere meine ganze Abneigung gegen verwöhnte Kinder, meine liebste Emma. Wäre es nicht undankbar von mir, wenn ich zu streng mit ihnen wäre?
Der Zeitpunkt war gekommen, von dem Ereignis der bevorstehenden Verlobung erst zu Hause und dann in Randalls zu berichten.
Aber wie? Auf jeden Fall möglichst heiter, bloß kein melancholischer Ton.
Mit all der Unbeschwertheit, die sie aufbringen konnte, bereitete sie ihren Vater zunächst auf etwas Ungewöhnliches vor und sagte dann mit wenigen Worten und verbunden mit der Bitte um seine Zustimmung und Billigung, was ihrer Meinung nach keine Schwierigkeit bereiten dürfe, da es sich um einen Plan handle, der das Glück aller bedeute.
Mr. Knightley und ich wollen heiraten.
Wodurch ihre Gesellschaft in Hartfield auf Dauer um den Menschen bereichert würde, der ihm, wie sie wisse, nach seiner Tochter und Mrs. Weston der Liebste auf der Welt sei.
Aber mein Kind, mein liebes Kind.
Der arme Mann. Es war doch ein ziemlicher Schock für ihn und er versuchte ernsthaft, ihr die Absicht auszureden.
Heiraten? Was für ein Unsinn!
Mehr als einmal wurde sie erinnert, dass sie immer gesagt hatte, sie wolle nicht heiraten und beschworen habe, dass es bei weitem besser für sie sei, ledig zu bleiben. Beispiele gab es genug.
Die arme Isabella.
Und die arme Miss Taylor.
Die arme Miss Taylor.
Aber es half nichts.
Es muss sein, liebster Papa.
Emma hängte sich zärtlich an ihn und sagte, Es müsse sein. Und dass er sie nicht mit Isabella und Mrs. Weston in einen Topf werfen dürfe, deren Heirat und Fortgang von Hartfield wirklich eine traurige Angelegenheit gewesen sei. Sie aber werde Hartfield nicht verlassen. Sie werde immer bei ihm bleiben. Die Veränderung komme seiner Behaglichkeit nur zugute. Und sie sei ganz sicher, er werde bei weitem glücklicher sein, Mr. Knightley immer um sich zu haben, wenn er sich an den Gedanken erst einmal gewöhnt habe.
Liebst du ihn denn nicht von ganzem Herzen?
Das wollte er wiederum nicht leugnen.
Wer außer Mr. Knightley ist dir in geschäftlichen Angelegenheiten so unentbehrlich? Wer schreibt dir so bereitwillig deine Briefe? Hilft dir so gern, jederzeit?
Wer war so heiter, so aufmerksam, hatte so viel für ihn übrig? Würde er ihn nicht gern immer um sich haben? Ja, das sei schon alles wahr. Mr. Knightley könne gar nicht oft genug da sein. Er freue sich, ihn täglich zu sehen, aber...
Aber Kind, wir sehen ihn doch ohnehin täglich. Warum kann denn nicht alles so weitergehen wie bisher?
Mr. Woodhouse war nicht so leicht zu versöhnen. Aber das Schlimmste war überstanden. Das Thema war angeschnitten. Zeit und ständige Wiederholung mussten ein Übriges tun. Und da alle, von deren Rat er sich sonst leiten ließ, ihm versicherten, es sei nur zu seinem eigenen Glück, fand er schließlich, dass es irgendwann einmal gar nicht so schlimm sein würde, wenn die Heirat wirklich stattfand.
In ein, zwei Jahren vielleicht.
Die Neuigkeit rief allgemein Überraschung hervor, wo immer sie sich verbreitete.
Wie unglaublich kurzsichtig von mir, nicht selbst daran gedacht und es nicht schon lange gewünscht zu haben. Wie wenige Männer von sozialem Rang hätten zugunsten von Hartfield auf ihr eigenes Haus verzichtet. Und wer kennt und erträgt Mr. Woodhouse so gut wie Mr. Knightley?
Eigentlich habe ich es doch immer schon kommen sehen. Es soll noch ein Geheimnis bleiben, nehme ich an. Diese Dinge sind immer ein Geheimnis, bis man herausfindet, dass alle es kennen. Sag mir nur, wann ich davon sprechen darf. Ob Jane etwas ahnt.
Mr. Weston ging am nächsten Tag nach Highbury und erzählte Jane die Neuigkeit. War sie nicht bereits wie eine Tochter für ihn? Und da Miss Bates dabei war...
Haben Sie schon gehört, Mrs. Coley?
Bitte?
Mrs. Perry?
Miss Woodhouse und Mr. Knightley heiraten?
Mrs. Elton?
Wurde es natürlich unmittelbar darauf zu Mrs. Cole, Mrs. Perry und Mrs. Elton weitergetragen.
Na, hoffentlich ist der Stolz der jungen Dame jetzt befriedigt. Sie hat sicher schon lange die Absicht gehabt, sich Knightley zu angeln. Ihm wünsche ich viel Spaß mit Vater und Tochter.
Zusammenzuziehen, das geht niemals gut. Der arme Knightley, wie kann er sich nur so hereinlegen lassen? Das ist das Ende unseres freundschaftlichen Umgangs mit ihm.
Ja.
Wie gern er immer zu uns zum Dinner gekommen ist, der arme Kerl.
Für Mr. Woodhouse blieb Emmas Heirat ein in weiter Ferne liegendes Ereignis. Immer wenn sie vorfühlte, war er so untröstlich, dass sie fast der Mut verließ. Sie konnte es nicht ertragen, ihn leiden zu sehen und zögerte und konnte sich nicht entschließen. In diesem Zustand der Ungewissheit kam ihnen nicht etwa eine plötzliche Erleuchtung Mr. Woodhouses oder irgendeine wunderbare Veränderung seines Nervensystems zu Hilfe, sondern eine Beeinflussung eben dieses Nervensystems von außen. Aus Mrs. Westons Geflügelhof verschwanden eines Nachts alle Puter. Offensichtlich dank menschlicher Erfindungsgabe. Auch andere Geflügelhöfe in der Nachbarschaft wurden heimgesucht. In Mr. Woodhouses Angst verwandelte sich ein Diebstahl im Geflügelhof in einen Hauseinbruch. Er lebte in ständiger Furcht und nur der Gedanke an den Schutz eines gestandenen Mannes im Haus verhinderte, dass er Nacht für Nacht in Ängsten zubrachte. Der Kraft, Entschlossenheit und Geistesgegenwart der beiden Knightleys vertraute er sich gerne an. Solange einer von beiden ihn und das Seine beschützte, war Hartfield sicher. Aber Mr. John Knightley musste leider in London bleiben. Und so konnte Mr. Elton gebeten werden, knapp einen Monat nach Mr. und Mrs. Robert Martins Trauung auch die Hände von Mr. Knightley und Miss Woodhouse zusammenzutun. Die Hochzeit unterschied sich nicht wesentlich von anderen Hochzeiten.
Alles furchtbar schäbig. Mit meiner Hochzeit gar nicht zu vergleichen. Ich bitte Sie. Kaum weißer Atlas. Kaum Spitzenschleier. Eine höchst beklagenswerte Angelegenheit.
Aber trotz aller Mängel wurden Wünsche, Hoffnungen, Vertrauen und Vorhersagen einer kleinen Gruppe treuer Freunde, die der Zeremonie beiwohnten, durch das vollkommene Glück des Paares erfüllt.
Die arme Emma.
Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. 6. Teil. Es sprachen Erzählerin Katja Riemann, Emma Woodhouse, Laura Balzer, Mr. George Knightley, Michael Rotschopf, Mr. Woodhouse, Gerd Warmeling, Harriet Smith, Leonie Reiner, Frank Churchill, Raphael Stachowiak, Jane Fairfax, Marina Frenk, Mrs. Weston, Melika Furutan, Mr. Weston, Wolfram Koch, Mrs. Elton, Annika Baumann, Mr. Elton, Daniel Rothaug, Miss Bates, Almut Henkel, Mrs. Bates, Ursula Illert, Cello, Eva Böcker, Klavier, Maria Ollikainen, Bassklarinette, Michael Riesler, Besetzung, Leon Hase, Dramaturgie, Cordula Huth, Musikaufnahmen, Alexander Kolb und Udo Wüstendörfer, Ton und Technik, Josuel Teegarten, Melanie Inden und Christian Bader. Regieassistenz, Hertha Steinmetz und Jonas Kühlberg. Komposition, Michael Riesler. Hörspielbearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Produktion, Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen und dem Hörverlag 2021.